Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Podcast In Principio. Mein Name ist Christel Köhler, ich bin Neutestamentlerin und wir gehen mit euch durch die drei biblischen Texte des kommenden Sonntags. Wenn ich schon wir sage, dann bin ich hier nicht alleine am Mikrofon, sondern mir quasi gegenüber sitzt
Till Magnus Steiner, ich mache mich auch auf den Weg mit euch und ich bin Alttestamentler. Die drei Texte des kommenden Sonntags nehmen uns auch mit auf den Weg und zeigen uns, wie Heilswege Gottes manchmal laufen können und dass es manchmal sehr überraschend sein kann. Dass eben ein Prophet berufen wird, um eigentlich verschlossenen Ohren zu predigen, die auch verschlossen bleiben, dass jemand eine große Vision hat, dieser jemand ist Paulus, aber dann erstmal richtig niedergeschlagen wird von Gott. Und dass selbst Jesus manchmal einfach machtlos ist gegenüber dem Unglauben der Menschen.
Mit diesem etwas machtlosen oder ich würde eher sagen in seiner Macht eingeschränkten Jesus wollen wir im Evangelium beginnen. Wir sind weiter im Markus-Evangelium und wir starten im Prinzip direkt nach der Erzählung, die wir am vergangenen Sonntag gehört und gelesen haben. Wenn ihr euch erinnert, das war dieses lange Evangelium mit eigentlich zwei Wundererzählungen, die so ineinander geschachtelt wurden. Der Synagogenvorsteher Jairus und dessen Kind und die blutflüssige Frau, die beide geheilt worden sind, weil sie glauben. Und das ist tatsächlich schon das Stichwort für den Text dieses Sonntags, denn der Glaube des letzten Sonntags, der kollidiert hier quasi mit einem Unglauben.
Aber erstmal sieht alles super aus. Also Jesus bricht auf, kommt nun wieder in eine Synagoge. Wir kennen das schon. Am Anfang des Markus-Evangeliums kommt er auch in der Synagoge und alle staunen über seine Worte und sind begeistert von ihm. Und das erwarten wir jetzt auch. Sozusagen, wir sind ja an einem Höhepunkt. Jesus Christus hat gerade einen Menschen aus dem Tod zurückgeholt. Doch dann erst das Staunen. Was ist das für eine Weisheit? Was sind das für Machttaten? Aber dann kommt sozusagen in der Form von Fragen der Widerspruch gegen Jesus, der doch in seiner Heimatstadt da auftritt, gekannt wird und im Endeffekt doch nur ein einfacher Sohn eines Zimmermanns ist, selbst Zimmermann ist. Wie kann der das alles machen? Das kann der doch gar nicht.
Du hast schon auf die Fragen angespielt und das ist eigentlich das zentrale Element des Evangeliumstextes. Jesus kommt in diese Synagoge, eigentlich wirklich eine klassische Szene und dann sind da die Menschen, viele Menschen, wie immer, sie geraten in Staunen und dann fangen sie an zu fragen. Fünfmal fragen sie, woher hat er das alles? Was ist es für eine Weisheit? Und was sind es für Machttaten? Das heißt, es ist gar nicht so, dass sie leugnen, was sie sehen oder was sie hören, aber das, was sie wahrgenommen haben oder erzählt bekommen haben, das erregt bei ihnen eben nicht den Glauben, wie wir ihn gerade vorher noch bei Jairus und der Frau erlebt haben, sondern es erregt einen Widerstand, weil sie es nicht einordnen können. Und das sind da die letzten beiden Fragen, wo sie eben sagen, ist das nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und leben die Verwandten nicht eigentlich mitten unter uns? Wie kann denn jemand, den wir eigentlich kennen, der ja bei uns in unser kleines heiles Dorf gehört, wie kann der denn jetzt hier irgendwie Wunder tun?
Dieses Kennen ist, glaube ich, entscheidend. Dieses, ach, wir kennen den doch, wir haben den in eine Kategorie eingeordnet, eine Schublade. Das kann jetzt kein großer Gottesmann sein. Wir haben die Sachen zwar gehört und wir staunen zwar selbst, aber in unserem kategorischen Denken, das funktioniert nicht. Deshalb kommt dann Jesus zu dem fundamentalen Satz, tja, nirgends ist ein Prophet ohne Ansehen, außer in seiner Heimat. Und damit nehmen wir ein schönes alttestamentliches Motiv auf. Diese Erfahrung macht auch Jeremia, der in seinem Heimatort Anatot auch nicht anerkannt wird. Und darauf spielt Jesus hier an.
Das ist aber nicht nur ein alttestamentliches Zitat offenbar, sondern auch insgesamt ein antikes Sprichwort. Das heißt, der Evangelist nimmt hier ganz bewusst etwas in den Mund, was alle, oder lässt Jesus etwas in den Mund nehmen, was alle zu kennen scheinen, entweder aus dem alttestamentlichen oder aus dem profanen Kontext. Und macht es in dieser oder setzt es in dieser Szene eben ein, um wirklich ganz profiliert darauf zu schauen, wie sehr verändert sich jetzt das Wirken Jesu und seine Macht und auch das Heil, das er weitergeben möchte ja eigentlich, wenn er in einen ganz anderen Kontext kommt. Und eigentlich würde man sagen, naja, da wo Jesus hinkommt, da öffnen sich die Türen, aber hier schließen sich plötzlich Türen. Das ist eine erstmalige Erfahrung auch für uns als Lesende und Hörende im Evangelium, dass Jesus irgendwo hinkommt und eigentlich mit seiner Vollmacht Heil vollbringen will, aber die Türen quasi zugeschlagen werden und er dort nicht das wirken kann, nicht seiner Sendung in der Art und Weise nachgehen kann, wie es eigentlich eben sein Wunsch ist.
Der Erfolg ist eben nicht Natur gegeben und wir begegnen hier einem Jesus, der sozusagen einen Misserfolg erstmal zu verbuchen hat. Und auch hier wird nochmal der größere Kontext eingespielt, wenn da gesagt wird, ja, nicht nur in seiner Heimat und bei seinen Verwandten und seiner Familie hat er keinen Erfolg. Da wird nochmal angespielt, dass wir diese Szene hatten, wunderbar, wo Maria und die anderen Teile der Familie kommen und sagen, der ist von Sinnen. Jesus muss weggeführt werden. Und jetzt an dem Punkt merken wir, in der Heimat, bei dieser Begegnung, ist ganz viel Unglauben da. Und das führt dann eben zu diesem Satz in Vers 5, den wir am Sonntag hören. Und er konnte dort keine Machttat tun. Nur einigen Kranken legte er die Hände auf und heilte sie.
Ich finde, das ist ein toller Satz, weil auf der einen Seite liegt natürlich der Schwerpunkt, er konnte dort keine Machttaten tun. Und gleichzeitig ist aber doch noch irgendwie drin, naja, also so ganz lässt sich das Heil eben auch hier nicht ausschließen, auch nicht durch den Unglauben der anderen. Denn bei ein paar wenigen, einige heißt es hier, da tut Jesus genau das, was er immer tut, er ist für die Menschen da. Aber damit ist der Text noch nicht ganz zu Ende, sondern es gibt noch einen letzten Vers und der ist dann eben wichtig. Da heißt es nämlich, und er wunderte sich über ihren Unglauben. Und dann zieht er eben weiter. Und nachdem wir zwei Geschichten davor hatten, die so sehr auf den Glauben der Einzelnen und auf das Heilswirkende dieses Glaubens auch abgezielt hatten, ne? Also es hieß immer, dein Glaube hat dich gerettet, glaube doch. Und hier ist es plötzlich der Unglauben, der im Fokus steht. Es ist wirklich eine Kontrasterzählung und das wird noch mal spannender, wenn danach die Erzählung ist, wie die 12 Jünger ausgesendet werden. Ja, das heißt also direkt bevor er jetzt 12 Apostel in die Welt schickt und sagt, verkündet etwas von diesem Heil, wird eigentlich in dieser Geschichte oder in diesem Nacheinander der Geschichten deutlich, es gibt Momente, da gelingt es, das Heil zu verkünden und dass das Heil auch sichtbar und wirksam wird. Es gibt aber auch die Momente, wo ihr an dem Unglauben der anderen scheitern werdet.
Vielleicht sollte man das Wort Glauben und Unglauben, diese Wörter, auch vielleicht im Hinterkopf anders übersetzen. Die Frage ist, ist man offen dafür, dass in diesem Moment Gott hineinbrechen kann, dass Gott darin wirkt? Und hier haben wir im Evangelium eine Szene beschrieben, wo eben diese Offenheit nicht gegeben ist. Das erste Staunen wandelt sich in den Fragen zu einem Widerspruch und damit zu einem Verschließen. Nein, das kann doch nicht sein.
Stichwort verschließen. Das Alte Testament am Sonntag macht es einen noch deutlicher mit dem Unglauben und dem Verschlossensein, denn in der ersten Lesung aus dem Buch Hezekiel, da ist vom Haus der Widerspenstigkeit zu lesen und zu hören. Das ist, finde ich, nochmal die Steigerungsform von Unglauben, weil es auch noch so ein Verhärtetsein in der Abkehr ja mit in sich birgt.
Ja, und das haben wir auch im Text selbst drin. Wir haben da, und dann kommen wir gleich zum Text direkt, aber ich teasere das mal damit. Wir haben eine Beschreibung des Volkes Israels, die sehr, sehr hart ist. Das Volk ist abtrünnig. Das Volk ist abgefallen. Es hat trotzige Gesichter und harte Herzen. Es ist eben, wie du gerade gesagt hast, ein Haus der Widerspenstigkeit. Und jetzt begegnen wir eben in der ersten Lesung dem Propheten Ezechiel am Anfang des Buches, der nun berufen wird als Prophet, genau zu dem ebenso beschriebenen Volk. Und dass diese Berufung keine einfache sein wird, wird sehr, sehr deutlich, nicht nur durch die Beschreibungen, wie das Volk ist, sondern am Vers 5, der am Ende der Lesung dann steht.
Vielleicht lese ich den direkt einmal vor. Mögen sie hören oder es lassen, denn sie sind ein Haus der Widerspenstigkeit. Sie werden erkennen müssen, dass mitten unter ihnen ein Prophet war.
Die Perspektive ist mit dem letzten Wort klar. Dass mitten unter ihnen ein Prophet war. Ezechiel wird also berufen, und Ezechiel ist damals in der Zeit der Berufung schon im Exil. Jerusalem ist schon besetzt, der König ist ins Exil geführt worden. Aber die Generation, die da im Exil ist, sie wird erst im Nachhinein verstehen, dass Gott trotzdem in dieser Situation sich weiter um sein Volk kümmert. Das Problem ist aber, das Volk hat verschlossene Ohren. Und hört nicht mehr darauf. Und die einzige Hoffnung dieses Heilsweges ist nun, dass die nächste Generation beim Zurückgucken auf das Geschehen um Ezechiel, auf die Worte Ezechiels hören wird und verstehen wird, dass Gott selbst im Exil, eben nicht mehr im Tempel, sondern selbst im Exil bei ihnen war und einen Propheten zu ihnen gesendet hat.
Da sind wir wirklich wieder bei dieser Nicht-Gradlinigkeit des Heils, der Heilswege oder auch der Heilsumwege, wie wir die Folge betitelt haben, so wie wir es im Evangelium schon erlebt haben. Jesus, der eben gerade dort, wo er eigentlich in seiner Heimatstadt ist, nicht wirken kann, das Heil nicht so anbringen kann, wie er es gerne das Heil nicht so weitergeben kann, wie er es gerne möchte, so erleben wir hier, dass hier ein Prophet berufen wird und eigentlich eine ziemlich paradoxe Situation, ihm in seiner Berufung auch schon gesagt wird, naja, also du bist eigentlich jemand, der Heil verkünden soll und der Heil den Menschen nochmal neu eröffnen soll, weil du sie neu mit Gott in Kontakt bringen sollst, aber sie werden es nicht verstehen. Das ist jetzt, sagen wir mal, von dem Motivationsgrad hier einer Berufungsgeschichte, würde ich sagen, ist Gott noch am Lernen hier an der Stelle.
Und eigentlich, wenn wir nur auf die Berufungsszene kommen, gucken, ist eigentlich wunderbar beschrieben. Was passiert da? Er fällt auf die Knie, er fällt auf die Füße, weil er gerade eine Vision hat, die Herrlichkeit Gottes gesehen hatte, die wie ein Glanz eines Regenbogens ist. Und dann wird er sozusagen beatmet, belebt. Da kam der Geist in mich, als er zu mir redete und stellte mich auf meine Füße. Also er wird zum Stehen gebracht. Er wird in seiner Würde hochgehoben. Er steht bereit zum Dienst. Und dann kommt diese radikal schwere Aussage, die wir gerade gehabt haben. Wozu ist er berufen? Gegen eine Wand zu rennen. Gegen verschlossene Ohren anzurennen. Wie soll man sagen? Er ist ohnmächtig gegenüber dem Unglauben Israels. Und alles, was er tut, tut er für eine Zukunft, eine Hoffnung, die erst nach seinem Leben wirklich in Erfüllung geht.
Das Spannende, wie ich finde, ist ja, dass Gott aber trotzdem sagt, es lohnt sich, jemanden loszuschicken mit dieser Heilsbotschaft. Das heißt, Heil zu verkünden ist nicht vergebens, selbst wenn es nicht auf direktem Wege ankommt. Das ist eigentlich das, was wir ja sowohl im Evangelium gesehen haben, als auch jetzt hier in der ersten Lesung schon hören und feststellen dürfen. Gott macht sich sogar die Mühe, einen Propheten neu zu berufen, wissend, dass er erstmal abblitzen wird. Aber weil er sagt, diese Heilsbotschaft, meine Zusage an die Menschen, ich bin bei euch, ich gehe mit euch, selbst wenn ihr euch trotzig und hartherzig verhaltet, diese Zusage gilt. Und die Zusage muss einfach immer wieder ins Wort gebracht werden, damit sie nicht ausstirbt. Und zwar nicht ausstirbt, weil Gott sie nicht mehr gültig sein lässt, sondern nicht ausstirbt im Sinne von, dass sie irgendwo noch irgendwie bei den Menschen in dem Ohr klingt und sich vielleicht der ein oder andere doch davon anstecken lässt und überlegt und sagt, Moment, da war doch was, ich habe doch mal was gehört.
Das ist die Hoffnung der ersten Lesung. Das Heil Gottes bzw. die Botschaft klingt immer nach und lässt sich nicht durch trotzige Gesichter und verhärtete Herzen aufhalten.
In der zweiten Lesung werden wir auch tatsächlich hören, dass sich die Botschaft Gottes und auch die Heilszusage nicht aufhalten lässt. Wir sind jetzt bei Paulus mal wieder im zweiten Korintherbrief. Und hier ist es aber nicht die Trotzigkeit der anderen, sondern es ist die Krankheit und Geschlagenheit des Paulus selbst, die in vielleicht erstmal seiner Heilsbotschaft in die Quere kommt, aber eigentlich, so begreift es dann Paulus, seine Heilsbotschaft sondern noch zusätzlich befördert.
Schön vergleichbar mit der ersten Lesung haben wir auch bei der zweiten Lesung dem Text vorgehend eine Vision. Paulus sozusagen auch wieder ein bisschen so am Höhepunkt angekommen. Er hat eine Vision Gottes. Die Herrlichkeit Gottes sieht er. Und er wird auch im Text ein Gotteswort, ein Wort Jesu erhalten. Aber jetzt eben geht es radikal schnell wieder runter, weil nach der Offenbarung stellt er fest, ja, mir wurde ein Stachel ins Fleisch gestoßen. Und dieses Wurde ist hier wichtig. Er ist nicht einfach krank geworden, er ist nicht einfach gestolpert, er ist nicht einfach gescheitert, sondern das ist ein Passiv, womit ausgedrückt wird, Gott selbst hat nach diesem Höhepunkt der Vision ihn sozusagen wieder zu Boden niedergedrückt.
Wohlgemerkt, das ist die Wahrnehmung des Paulus, ja, also es ist nicht das Verständnis, dass Gott hier tatsächlich aktiv den Paulus nochmal mit einer Krankheit zusätzlich geschlagen hat, sondern Paulus reflektiert es auf diese Weise für sich. Vielleicht nochmal zum Kontext. Paulus im zweiten Korintherbrief setzt sich ja sehr intensiv mit der Gemeinde in Korinth auseinander und vor allen Dingen versucht er ihnen auf vielfältige Art und Weise deutlich zu machen, warum er tatsächlich ein guter Verkünder des Heils Gottes ist, warum er ein guter Bote ist und warum er in seiner Art und Weise auch das Gotteswort weiterzugeben der Richtige auch für diese Gemeinde ist. Und das, obwohl er manchmal aneckt und obwohl er anders ist als andere Verkündiger. Und die Grundbotschaft des Paulus ist tatsächlich in all meiner Gebrochenheit, und das taucht an vielen Stellen dieses Briefes auf, in meiner Grundanlage des immer wieder auch mit mir selbst ringens, mit euch ringens, auch manchmal mit Gott ringens, das macht mich genau zu diesem authentischen Zeugen. Und deswegen ist diese Wahrnehmung der Krankheit ein Baustein da drin, sich selbst als einen ehrlichen und authentischen Boten darzustellen und auch zu sagen, auch bei mir laufen die Dinge nicht immer geradlinig, aber gerade das macht mich aus.
Bei mir klang da auch noch ein bisschen nach aus den letzten Worten dieses schöne Wort von den zerbrechlichen Gefäßen. Das klingt ja hiermit gerade schön an. Richtig, er schildert sich so ein bisschen als dieses zerbrechliche Gefäß. Aber für mich klang auch gleichzeitig schon so ein bisschen eine eigene Überhebung im Gedemütigtsein an. Was meine ich damit? Da klingt doch viel Hiob mit an, sozusagen fast. Da kommt hier der Bote Satans, der eben schlägt, der demütigt. Da haben wir auch, bei Hiob haben wir doch das genau. Der Gerechte, der dann vom Satan auf Geheiß Gottes in seiner Gerechtigkeit geprüft wird. Und hier wendet sich dann nun Paulus dreimal im Gebet zum Herrn und sagt doch, erlöse mich von diesem Stachel im Fleisch. Und dann kommt das ganz Besondere, Paulus erhält, ich glaube, das einzige direkte Wort Jesu als Verheißung, beziehungsweise als theologische Aufklärung.
Genau, Paulus schreibt hier, Jesus antworte ihm, meine Gnade genügt dir, denn die Kraft wird in der Schwachheit vollendet. Da klingt schon relativ viel Paulus, finde ich, auch mit durch das Jesuswort. Aber es ist klar, man hört es auch auf den Ohren, die man hat. Aber diese Zusage, meine Gnade genügt dir, das ist eigentlich vielleicht hier nochmal der erste wichtige Punkt, den wir aus diesem Text mit herausnehmen. Wie gesagt, Paulus erlebt sich als tatsächlich ja sehr begnadet in seiner Vision. Er hat etwas anvertraut bekommen und er merkt tatsächlich selber, und das ist ja ein hoher Grad der Selbstreflexion, dass diese Vision, dass diese Nähe zu Jesus Christus, diese persönliche Beauftragung ihn schon auch manchmal vielleicht in falsches Fahrwasser bringen kann. Also in eine Überheblichkeit, wie er es selber formuliert, aber vielleicht auch in einen zu großen Drang zu verkündigen, auch zu absolut zu sein, in seinen Worten ja durchaus auch sehr deutlich auf seine Autorität hin abzuheben. Und er erlebt dann die Tatsache, dass er immer wieder an Grenzen stößt wegen dieser Krankheit, mit der er geschlagen ist, dass er tatsächlich neu auch immer wieder darauf gucken muss, wie kann ich denn auf Gott vertrauen, wenn es eigentlich nicht nur aus diesem Visionsmoment heraus ist, nicht nur aus diesem Berufungsmoment heraus. Und da ist eben diese Zusage, meine Gnade genügt dir. Also nicht das, womit ich dich groß gemacht habe und was irgendwie Großes in dir freisetzt, sondern eigentlich erstmal das leise, kleine, ausgesprochene, ohne dass du etwas getan hast. Denn das ist Gnade.
Das ist eine wunderbare Definition von Gnade. Wir haben hier, und das finde ich auch für unsere Zeit sehr schön, einen Paulus, der unglaubliche Gottesnähe erfährt, die auch mitteilt, sagt, wie nah er Gott ist, aber gleichzeitig damit seinem Leserschaft erklärt, das bedeutet nicht, dass diese Nähe zu Gott ihn unglaublich überhebt über alle. Er hebt über alle. Er steht nicht über allem, sondern diese Gottesnähe ist gleichzeitig eben auch, da kann man die Gleichsetzung sagen, dieser Stachel im Fleisch. Es ist dieses Demütigsein, annehmen diese Demütigkeit und aus dieser Demut herausleben, weil er eben darin versteht, und das ist ja die Botschaft an uns, gerade eben nicht in dieser Überheblichkeit wird Gottes Nähe erfahrbar, sondern in der Schwachheit, weil da diese Kraft drin liegt, in dem schwachen Auftreten und darin eigentlich die Kraft Gottes verkünden.
Wie schmal der Grat ist, auf dem der Paulus hier wandelt, das sehen wir dann vielleicht, wenn der Text noch ein bisschen weitergeht. Er sagt ja, die Kraft wird in der Schwachheit vollendet, hat Jesus mir zugesprochen. Und dann sagt Paulus zu sich, viel lieber also will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Das ist ja eigentlich schon wieder ein bisschen auch paradox in sich. Deswegen bejahe ich meine Ohnmacht, meine Misshandlungen und Nöte, Verfolgungen und Ängste, die ich für Christus ertrage. Und dann nochmal dieser Spitzensatz, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Das erinnert tatsächlich an die zerbrechlichen Gefäße. Und Paulus wird im Nachgang noch viel ausführlicher von all dem berichten, wo er eigentlich an seine Grenzen gekommen ist, wo er schwach war, wo er verfolgt war und wo er aber sagt, genau in diesen Momenten hat sich in mir eigentlich die Stärke Jesu gezeigt, weil ich durch all diese Bedrängnisse hindurchgehen konnte und trotzdem ein Verkünder blieb. Und das ist ja eigentlich genau die Erfahrung des Ezechiel, von der wir in der ersten Lesung auch lesen.
Ezechiel ist eben, was ich ja vorhin beschrieben habe, von dem Geist erfüllt, auch eine Macht Gottes. Aber in seiner Berufung wird er schon erfahren, dass diese Macht eben nicht genügen wird, um die verschlossenen Ohren aufzumachen. Was bedeutet dann diese Macht Gottes, die gegeben ist? Und das finden wir bei Paulus, glaube ich, schön als Erklärung. Er stellt selbst fest, dass eben die Schwachheit das Entscheidende für ihn ist, aus der heraus verkündigen kann, aus der heraus rühmen kann. Und dann sagt er diesen Nachsatz, damit die Kraft Christi auf mich herabkommt. Seine eigene Schwachheit nun bekommt an die Seite gestellt die Kraft Christi, die nicht nur herabkommt, sondern im Text in Paulus einwohnt, sozusagen den Ort der eigenen Kraft von ihm einnimmt und nun zur Kraft für Paulus wird, aus der heraus agieren kann, aus der heraus handeln kann, selbst wenn er scheitert. Und das gilt auch für Ezechiel. Der Geist stellt ihn auf seine Beine und er wird als Prophet aufstehen und er wird als Prophet auftreten, selbst wenn er weiß, dass das Haus der Widerspenstigkeit seine Ohren verschlossen hält.
Dieses Haus der Widerspenstigkeit ist wirklich vielleicht nochmal das Paradebild um das, was wir mit dem Wort Heilsumwege überschrieben haben, hier nochmal zusammenzufassen. Wir erleben drei Texte, in denen davon die Rede ist, dass auf der einen Seite Gott immer wieder neu sein Heil in dieser Welt weitergeben möchte, dass er grundsätzlich Heil für diese Welt möchte und er immer wieder Menschen beauftragt, beziehungsweise natürlich auch seinen Sohn sendet, genau das sichtbar zu machen, dass in der Welt Heil sein soll, dass die Welt Heil werden soll. Und wir erleben aber in diesen Texten eben auch, dass die Heilsbotschaft und die Boten des Heils nicht immer auf geraden Wegen gehen, dass es Umwege, auch persönliche Umwege braucht, dass es auch den Widerstand in einer gewissen Art und Weise braucht, damit auf immer wieder neue Art und Weise diese Zusage Gottes, ich möchte, dass ihr heil seid oder dass ihr ein Leben in Fülle habt, um es mal mit den Worten Jesu auszusprechen, dass das eben grundsätzlich gilt, auch wenn es manchmal den Umweg gibt.
Selbst wenn Jesus sich wundert, geht der Weg doch weiter. Das ist die schöne Botschaft, die wir am Sonntag mitnehmen können. Welchen Vers möchtest du mitnehmen in den Sonntag?
Ja, tatsächlich habe ich jetzt die ganze Zeit schon ein bisschen überlegt, was ich wirklich nehme. Ich finde es gar nicht so einfach bei diesen Texten, aber ich bleibe mal bei Vers 5 aus der Ezechiel-Lesung, also beim Ende. Und diesem mögen sie hören oder es lassen. Sie werden erkennen müssen, dass mitten unter ihnen ein Prophet war. Auf der einen Seite hat es auch irgendwie was Trotziges Gottes, finde ich, dahinter. Also es ist jetzt auch egal, ob die das jetzt zulassen oder nicht. Am Ende wird sich zeigen, dass ich derjenige bin, der für diese Schöpfung, für diese Welt, für euch Menschen heil möchte, beziehungsweise, dass mitten unter euch sich Menschen aufgehalten haben, die etwas von dieser Heilsbotschaft weitergeben. Ich glaube aber nicht, dass Gott jetzt hier mit gleicher Münze zurückzahlt und sagt, naja, wenn ihr halt mit einem trotzigen Gesicht rumlauft, dann mache ich das auch und mache ein bisschen auf stur. Sondern es ist tatsächlich, und das finde ich, ist ja auch vielleicht für uns, die wir auch immer wieder suchen, wie wir verkündigen können, wie wir die Botschaft weitergeben, hat es auch ein bisschen einen Moment der Gelassenheit. Mögen sie es hören oder lassen, dass da irgendwie ein Prophet war, ohne mich jetzt als Prophetin zu bezeichnen, aber dass da immer wieder Menschen sind, die dieses Gotteswort in die Welt bringen. Das ist vielleicht nicht immer für den Ersten sofort, auf den ersten Blick sofort offensichtlich. Aber womöglich bleibt doch etwas von dem gesprochenen Wort, von der Botschaft, die wir aussprechen. Und an irgendeiner Stelle fällt es tatsächlich wie ein Samenkorn auf den Boden und es wird da doch noch was draus. Das ist so die Botschaft, die da für mich auch hintersteckt.
Ja, das ist schön, ne? Dieses Haus der Widerspenstigkeit, sozusagen das Volk trotzt Gott und Gott wird trotzig.
Es klingt auch ein bisschen wie eine neue Netflix-Serie, Entschuldigung, dass ich das noch eben dazu sagen muss, das Haus der Widerspenstigkeit.
So, jetzt hat es mich natürlich aus meinem Faden rausgebracht, was ich sagen wollte. Also, das Haus der Widerspenstigkeit trotzt Gott und Gott wird trotzig, aber eben nicht, wie man es dann erwartet, wie so ein kleines Kind, sondern sagt, ihr könnt euch gegen mich stellen, aber ich lasse nicht ab von euch. Vielleicht momentan klappt das nicht, aber der Weg des Heils ist vorgezeichnet und ich gehe diesen Weg mit euch. Und in diesen Weg hineingesprochen, nehme ich dann auch aus der ersten Lesung von Ezechiel den Vers 2 mit. Da kam Geist in mich, als er zu mir redete und er stellte mich auf meine Füße. Das beschreibt oder das knüpft schön an das an, was du gerade gesagt hast, dass selbst heute, wenn wir auftreten als Christen und eben oft trotzigen Gesichtern begegnen und hartem Herzen, und die Situation auch nicht einfach ist und der Heilsweg wirklich nicht gerade wirkt, dass es diese Momente doch gibt, wo der Geist, die Ruach, der Atem Gottes in den Menschen hineinkommt und sagt, ich richte dich auf. Es wird nicht einfach, aber ich richte dich auf, ich stelle dich auf die Füße, damit du mir zum Dienst bereitstehen kannst und wir trotz allem diesen Weg gemeinsam gehen können. Deshalb nehme ich diesen Vers mit, da kam Geist in mich, da kam der Atem Gottes in mich und belebte mich.
Vielen Dank, lieber Till. Jetzt sind wir gespannt, ob ihr auch an der Widerspenstigkeit oder vielleicht an der Schwachheit hängen bleibt in den Texten dieses Sonntags. Wie immer seid ihr eingeladen, aus den Shownotes heraus in Facebook zu springen und dort auch eure Kommentare oder auch gegebenenfalls Fragen zu hinterlassen, sodass wir ein bisschen voneinander hören, was uns an den Texten bewegt.
Wir verbleiben mit dem freundlichen Gruß. Viel Freude beim Bibelentdecken.